Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Alles wird Strom und es geht um ein ganz hochemotionales Thema, das oft in den Medien rauf und runter geritten wird, oft angefeindet, aber aus unserer Sicht unglaublich wichtig für die Energiewende. Das ist die Wärmepumpe, die man sonst so kennt. Das ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber es gibt ja noch mehr. Eine Wärmepumpe ist nicht gleich eine Wärmepumpe. Es gibt nämlich auch Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrungen und darum soll es heute gehen.
Ja, und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, worüber ich mich sehr freue. Er ist Professor und hat sozusagen sehr viel mit dem Thema Bauen zu tun. Er ist Vorsitzender vom Kompetenzzentrum Bauen und Energie Kobe e.V. in Oldenburg und hat einen Lehrstuhl, ich meine, an der Universität hier Hannover gehabt. Und Ingo Gabriel ist seit sehr langer Zeit unterwegs im Hausbau und aber auch in der Sanierung und Modernisierung und hat ein Architekturbüro in Oldenburg. Und er wird uns heute einen tiefen Einblick geben, wie er oder warum er sich für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung entschieden hat, was seine Überlegungen waren und was ihr vielleicht auch daraus lernen könnt und warum ihr da vielleicht ihm etwas nacheifern könnt. Das ist ein hochspannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Ingo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Moin, moin.
Moin, moin.
Das passt doch. Wir gehen heute in die Tiefe mit Tiefenbohrung. Ja, perfekt. Also bessere Überleitung gibt's gar nicht. Dann gehen wir doch gleich mal erstmal mal so ins Thema rein, dass wir alle mal verstehen, um was es genau geht. Was hat dich denn motiviert, überhaupt bei deinem Projekt auf eine Sole Wasserwärmepumpe mit Tiefenbohrung zu setzen?
Ja, also vom Grundsatz ist es ja so. Die Regel ist ja Luft-Wasser-Wärmepumpe. Man nimmt dann quasi man entzieht der Außenluft die Energie. Das kann man aber nur bis zu einem gewissen Punkt machen, weil im Winter, wenn es richtig kalt ist, funktioniert es nicht. Und die Erdbohrung hat den Vorteil, man geht also in die Tiefe bis, in dem Falle bis 150 Meter. Und ja, unten gibt es eine sehr stabile Temperatur in der Größenordnung 6 bis 8 Grad. Und insgesamt ist die Wärmeausbeute aus der Erde wesentlich effizienter als die aus der Luft. So, das ist erstmal der grundsätzliche Unterschied, Vorteil gegenüber der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Okay, und klingt aber auch aufwendig.
Ist auch aufwendig.
Ja, genau. Vielleicht um die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer hier auf den Podcast-Kanälen abzuholen. Was hast du denn bei dir jetzt so als Grundvoraussetzung gehabt bezüglich der Heizfläche beziehungsweise des Gebäudes? Wie groß war das? Aus welchem Baujahr war das? Und was war sozusagen deine Intention?
Ja, also vom Grundsatz her, der Ursprung dieses Gebäudes war mal ein altes Siedlungshaus aus den 50er Jahren. Das haben wir saniert, dann haben wir da noch ein Stück dran gebaut und dann haben wir noch ein zweites Haus hinten dran gebaut. Also so insgesamt haben wir jetzt 3 Wohneinheiten. Unten haben wir noch unser Architekturbüro drin. Das heißt also 3 Wohneinheiten plus Büro, insgesamt 310 Quadratmeter. Das Ganze ist natürlich im Laufe der Jahre, also das Kernhaus, das alte Haus ist relativ gut saniert worden. Alles, was wir dran gebaut haben, hat schon doch einen relativ hohen Standard. Man würde es heute vielleicht noch ein bisschen besser machen, aber auch da arbeiten wir dran und ergänzen manche Dinge. Also das Ganze hat einen insgesamt hohen Standard, das muss man schon sagen. So, So das Motiv. Das Motiv, beziehungsweise ich kann mal sagen, der Auslöser war der Überfall von Putin in die Ukraine, wo einfach so ganz spontan dachte ich will kein russisches Gas mehr. Ich will das nicht mehr. Ganz einfach. Schluss aus, Feierabend. Mhm. Und ich glaube, das ist ja manchmal eine ganz entscheidende Frage. Was will man eigentlich? Was hält man für richtig? Was fühlt sich gut an? So, und das ist ja bei allen Entscheidungen, wenn wir gleich auf diese wirtschaftliche Frage kommen, bei allen Entscheidungen im Leben geht es gar nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern es geht um diese Frage, fühlt sich das eigentlich für mich gut an? Habe ich das Gefühl, das Richtige zu machen? Und bin ich bereit, dafür auch Geld auszugeben, für das Richtige? Das muss jeder selber entscheiden. Manche finden Kreuzfahrten richtig oder große Autos und dies und das. Ich fand in dem Falle die Erdwärmepumpe richtig. Und wenn man jetzt mal überlegt, natürlich, und um auch gleich aufs Geld zu kommen, so eine Erdbohrung kostet irgendwo in der Größenordnung, ich habe es nicht mal mehr richtig im Kopf, aber irgendwie so um die 13.000 Euro, meine ich, kann auch ein bisschen mehr gewesen sein, ist aber auch eigentlich egal, nur um die Größenordnung zu nennen. Wenn wir jetzt nur diese Summe nehmen und die Erdwärme, also diese Erdbohrung hat diesen wesentlichen Vorteil, dass sie eigentlich 100 Jahre hält. Das ist ja nichts, da gibt es ja keine mechanischen Teile dran, weil was kaputt gehen kann, sondern das ist eine langfristige Investition. Und das kann man erstmal so sehen, kann man sagen, damit kann ich eigentlich nichts falsch machen, weil da haben auch die nächsten Generationen noch was von. So. Soweit muss ich aber jetzt auch vielleicht gar nicht denken, dass man sagt, ja, man will die nächste Generation, man will ja auch selber was davon haben. Wenn ich jetzt sage, Gott, meine Restlaufzeit sind vielleicht noch 20 Jahre, dann würde ich sagen, ja gut, habe ich da noch was von. Also wenn ich jetzt einmal nur mal diese 15.000 Euro, und das ist ja immer wieder diese einfache Geschichte, es hört sich jetzt an, auf 15.000 Euro. 15.000 Euro, wenn wir die jetzt mal auf 15 Jahre umrechnen, ne, mal 15 Jahre, dann ist das ein Kaffee to go am Tag. Nicht mehr. So ganz, ganz banal. Und ich glaube, das ist ja das Problem, dass die meisten das so nicht so zurückrechnen. So, das ist das eine. Also, das heißt, das sind 3 Euro am Tag. Und das andere ist, der wesentliche Vorteil dieser, habe ich ja eben schon gesagt, dieser höheren Nutztemperatur, ist eben der, dass die Leistungsziffer, also oder die Jahresarbeitszahl meiner Wärmepumpe, also der ne, Jahresarbeitszahl ist das, also wie viel Energie stecke ich rein und wie viel Energie hole ich raus. Also elektrische Energie reingesteckt, thermische Energie rausgeholt. Und die ist so bei einer Luftwärmepumpe so in der Größenordnung, wir wollen mal jetzt nicht so optimistisch rechnen, Größenordnung 3. Ich habe also, ich stecke ein Teil Strom rein, drei Teile Gas, drei Teile Wärme hole ich raus. Und bei der Erdwärmepumpe kann man so ganz, oder der, also Erdbohrung kann man so ganz grob sagen, das geht so um so Größenordnung 0,6 bis 1 höher. Also ich habe im günstigsten Fall habe ich eben nicht den Faktor 1 zu 3, sondern 1 zu 4. Also so als bei einem Bestandsgebäude, so wie bei uns. Wir haben in dem Fall ja auch ganz normale Heizkörper. Hätten wir Fußbodenheizung, würden wir noch, wenn wir heute auch im Neubaubereich arbeiten, dann sind wir bei Jahresarbeitszahlen, die sind bei 5 und 6 teilweise. Bei Fußbodenheizung, wenn ich nur 28 Grad Vorlauftemperatur habe. Wir haben aber hier 50 Grad Vorlauftemperatur und von daher ist die Leistungsziffer bzw. die Jahresarbeitszahl entsprechend geringer. So, und wenn ich das jetzt mal diesen Faktor, ich rechne jetzt nur mal vereinfacht Faktor 1 mehr. Also das heißt statt 1 zu 3, 1 zu 4. Wobei bei uns wäre das wahrscheinlich 1 zu 2,5 zu 3,5 gewesen. 3,5 ist das, was wir jetzt knapp erreichen. Dann, wenn ich das mal hochrechne auf 15 Jahre, dann rechnet sich das in jedem Fall. Also das kann ich ja ausrechnen, kann sagen, okay, was haben wir hier? Also jetzt mal Größenordnung, was brauchen wir momentan an Strom? Das sind etwa 4.500 Kilowattstunden. Wir würden wahrscheinlich bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe vielleicht 5.500 Kilowattstunden brauchen, so als Hausnummer 1.000 Kilowattstunden mehr. 1.000 Kilowattstunden mehr. Und das auf 15 Jahre hochgerechnet sind 15.000 Kilowattstunden mal 35 Cent. Naja, sind wir bei 5.000, 6.000 Euro, die ich einspare. So, ich sag mal so als Größenordnung. Wenn man jetzt eben noch sieht, dass diese ganze Geschichte ja öffentlich gefördert worden ist, das heißt, naja, die Hälfte haben wir ja im Prinzip gefördert bekommen, da kann man sagen, da geht das eigentlich nach 15 Jahren fast schon auf. Also das ist zumindest, auch wenn es nicht ganz aufgeht vielleicht, aber ab da, ab dem 15. Jahr, sind wir ja immer für die nächsten 80 Jahre noch im Plus, nicht? Also von daher ist das eine langfristige Investition. Und wenn man mal so ein bisschen eben über den Tellerrand guckt und sagt, ein bisschen noch mal so in die Zukunft guckt, dann ist das einfach eine sinnvolle Investition. So, es gibt noch ein paar andere Punkte dazu, dass man sagen kann, gut, wir haben kein Gerät vorm Haus stehen und wir haben keine Geräuschbelästigung. Ne? Also Geräuschbelästigung ist jetzt auch nicht mehr das Oberthema bei Luftwärmepumpen, aber es ist doch ne, bei empfindlichen Leuten und hier unser Miteigentümer im Vorderhaus, der ist ein bisschen lärmempfindlich. Von daher ist es alles gut. Also das passt schon so.
Also das war auch ein Auswahlkriterium, dass du gesagt hast, diese Außeneinheit, die draußen die Luft sozusagen ansaugt und dadurch das Kühlmittel jagt, damit das irgendwie die Außenwärme aufnimmt, das fällt komplett weg. Das findet alles
Ja,
unterirdisch statt, dann sieht
es
man auch
ist,
gar nichts und hören sowieso
ja,
nicht.
das ist aber, das ist so ein Nebeneffekt, den würde ich jetzt für mich selber nicht so hoch besetzen. Ich fange ja an, auch manchmal Leuten Wärmepumpen nahezulegen, einfach zu sagen, wenn ihr da so ein Außengerät habt, guckt mal, dann wissen eure Nachbarn, dass ihr Bewusstsein habt, ne? Also das ist jetzt kein schreckliches Teil, sondern da sieht man, ihr habt Bewusstsein, ihr habt eine Wärmepumpe. Ne, also so als quasi Aushängeschild. Also man kann das auch anders diskutieren, wohlgemerkt. Aber in unserem Fall war das eigentlich, es war nebensächlich. Es war im Wesentlichen ging es um die Tatsache, dass es einfach die bessere und die effizientere und vor allen Dingen eben auch die langfristigere Lösung ist.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich meine, es stand ja bestimmt nicht von vornherein fest, dass jetzt da praktisch die Tiefenbohrung stattfinden soll. Es gab ja bestimmt auch andere Heizsysteme, die zur Diskussion standen. Und da würde mich mal interessieren, warum sind die denn
Nein,
rausgefallen?
es gab gar keine andere, also wie gesagt, es gab im Grunde genommen, gab es gar keine andere Diskussion. Wir hatten ja eine Heizung, die war ja noch nicht mal so alt. Also das, was die war ja mal gerade 10 Jahre alt, ne? Also die hätte man eigentlich normalerweise, hätte man die nicht rausgeworfen, wenn eben nicht diese Entrüstung über diesen Ukraine-Überfall gewesen wäre, wo man einfach dann für sich auch selber dann einfach irgendwie merkt, nee, sowas kann man eigentlich gar nicht ertragen und da muss man auch selber irgendwie, da muss man auch irgendwie Flagge zeigen, ne? Also das nach dem Motto irgendwo, und es ist ja dieses ganze Thema der Energiewende ist ja auch eine Sache der persönlichen Konsequenz, ne? Dass man einfach sagt, sag mal, mogel ich mich hier eigentlich so durch oder bin ich eigentlich davon überzeugt, das ist eigentlich der richtige Weg und wir müssen was tun, wir müssen alle was tun, das kostet auch. Das ist mir völlig klar, aber es muss eben gemacht werden. So, ne? Also nach dem Motto, nicht lange reden, sondern einfach machen. Und wenn ich das eben auch diese Größenordnung, die ich genannt habe, und das ist ja, wenn man jetzt, ich habe ja diese 15.000 Euro und den Kaffee, ne, genommen, und wenn man jetzt sagt, eine geförderte Wärmepumpe liegt ja in der gleichen Größenordnung, da sind wir ja auch irgendwie bei 15.000 Euro oder so oder noch weniger. Die überbleiben, wenn ich eigentlich eine Wärmepumpe für 50 oder um 50% gefördert kriege. Um 50, 54, ist ja egal, auf jeden Fall zu 50, ne, zu 50% gefördert kriege, so heißt es. Dann bleibt ja auch eine Summe irgendwie zwischen 10 und 15.000 Euro über. Da sind wir wieder bei dem Kaffee pro Tag. Ne? Das sind also,
Und der Staat zahlt mir den halben Becher
genau so, der
Kaffee.
zahlt auch noch den halben Becher Kaffee, nein, den anderen, den zweiten Kaffee zahlt der
Den
Staat. Ne? Also
zweiten
einen zahle
Teil
ich
kann
selber und den
man.
zweiten
Okay,
zahlt der Staat.
so.
Aber wenn ihr wisst, was Autos heute kosten, dann oder was Kreuzfahrten kosten, was sonst wie, und wo man überall Geld ausgibt, dann finde ich, dann ist es, ich will jetzt nicht sagen, nicht der Rede wert, aber ich finde, das muss man immer ins Verhältnis setzen. Ne? Und gerade dann, wenn man jetzt das Ganze als Investment betrachtet, und das tun ja viele Leute nicht, dass die eigentlich mit diesem Begriff des Investments eigentlich nichts am Hut haben. Und ich glaube einfach, dass wenn man diesen Ansatz, und das da werden wir dann auch, wenn wir da mal über die Sanierung von Gebäuden reden, auch über das gleiche Thema reden, das ist einfach ein Investment in die Zukunft, so, wo ich natürlich auch noch, ich möchte was von haben. Aber natürlich ist es auch was, wo man dann sagen kann, es ist eine gute Ausgangsposition für die nächste Generation, ne?
Was waren denn so die größten Hürden bei der Planung? Also wenn ich jetzt überlege, auch sowas anzustreben, weil das technisch einfach eine sehr, sehr gute Lösung ist, so ein Loch kann ich für 100 Jahre nutzen. Ja. Was würdest du jetzt jemandem sagen?
Ja,
was,
also,
worauf soll er achten?
Wir haben, also wenn ich das so sehe, was wir hier das ganze Jahr über machen, dann ist es so halbe-halbe. Ne? Wir machen halb Luft, halb Erdwärme. Der limitierende Faktor ist, habe ich eigentlich genügend Platz für diese Erdbohrung? Also genügend Platz heißt, ich muss den Platz auf dem Grundstück haben, aber ich meine, die Erdbohrung, die hat einen Durchmesser von, weiß ich, von 20 Zentimeter, das ist nicht das Problem. Ich muss entsprechend Grenzabstand haben, ich muss 6 Meter Grenzabstand brauche ich, damit ich dem Nachbarn nicht die Wärme klaue, also potenziell. Und das andere ist, ich muss mit diesem schweren Bohrgerät aufs Grundstück kommen. Ne, und das ist so ein 15-Tonnen-Bohrgerät, das ist irgendwie nicht so ohne. Das muss man sich vorstellen wie so einen mittleren Bagger. Und das heißt, ich muss den Platz haben, um letztlich dahin zu kommen. Ne, und dann muss ich natürlich auch noch sehen, dass diese Bohrung dann möglichst nah, was weiß ich, zu meiner Heizung, dass ich da nicht da, was weiß ich, durch einen halben Garten muss und. Also diese Frage der Infrastrukturmaßnahmen, die eventuell notwendig sind. Und das gibt natürlich, und das gerade morgen wird jetzt unser Hof neu gepflastert, ne, da wo der Bagger, wo das Bohrgerät stand, da gibt es so ein paar Kollateralschäden eben, wo man dann sagt, naja, wenn da so 15 Tonnen auf dem Hof stehen, dann ist und dann entsprechend auch so hydraulische Aspekte dann dazukommen, dass eben so der Unterschied Druckverhältnisse dann auch da sind. Also, dass man da sind so ein paar Schäden, aber das ist eine Tagesaktion, morgen diesen mal wieder diesen den Hof da die paar Dellen da rauszunehmen. Aber wie gesagt, man muss sich einfach nur darüber im Klaren sein, dass es Kollateralschäden gibt. Und wir haben es gerade, wenn wir immer wieder auch jetzt viel Wärmepumpen und Photovoltaik einbauen, dann auch immer mit älteren Kunden zu tun und die dann ja immer so ein bisschen zurückhalten. Und also das Geld spielt da nicht die Rolle. Da ist dann eher bei den Frauen das Problem, dass der Garten ein bisschen zerschreddert wird. Ne? So, und das ist dann das größere Problem. Und wo man dann sagt, ja, wenn ihr das eigentlich nicht wollt und wenn ihr es eben schnell haben wollt, ne, dass ihr da auch keine Kollateralschäden haben wollt, dann macht eben eine Luftwärmepumpe. Ne? Also besser, ihr macht eine Luftwärmepumpe als gar keine.
Genau, jetzt ganz kurz, wenn ich das jetzt machen will, muss ich dann irgendwie zu einem Amt laufen und fragen, ob ich da überbohren kann und wie tief oder so?
Ja, natürlich. Ja, natürlich muss man das. Also es ist einfach so, dass man, es gibt hier in Niedersachsen, ich glaube, es gibt aber mittlerweile in ganz Deutschland, gibt es so ein Bohrkataster, dass man überhaupt, dass diese Gebiete ausgewiesen sind, wo man überhaupt bohren darf. Man darf also nicht bei Wasserschutzgebieten und sonst irgendwas darf man nicht bohren. Aber wie gesagt, da gibt es erstmal so eine Kartierung, die ist im Netz, ist die, glaube ich, abrufbar, wenn ich das richtig erinnere. Und dann muss man sich aber hier, und das ist, also in dem Fall war es bei der Stadt Oldenburg, nochmal speziell für dieses Grundstück, nochmal eine Bohrgenehmigung, eine formale Bohrgenehmigung, muss man die nochmal einholen. Und wie gesagt, wenn es da jetzt, wie hier, das ist ja so ein Stadtrand-Siedlungsgebiet, da hat es keine Probleme gegeben. Es könnte womöglich in innerstädtischen Bereichen oder sonst wie könnte es Probleme geben. Das kann ich aber nicht sagen. So in der Regel, wenn in dieser Kartierung die Erdbohrung grundsätzlich möglich ist, dann gibt es hier in der Regel auch bei den Gemeinden auch keine Probleme. Also das sind mir zumindest bisher keine Probleme bekannt gewesen. Aber es könnte durchaus sein, dass da irgendwelche speziellen Bodenverhältnisse sind, wo man sagt, ja, das darf man dann eben nicht. Ne?
Das heißt, wenn dann im Kataster steht, geht nicht, dann
genau,
geht's halt gar
dann geht es
nicht.
Also es dann geht einfach, es eben rausgefunden. So, dann ist es eben, da ist auch nicht dran zu machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einklagen könnte oder nicht, weil keine Ahnung. Würde ich aber jetzt auch sagen, dann ist das eben, wenn die Kartierung das nicht zulässt oder irgendwelche anderen öffentlichen Interessen dem im Wege stehen, dann würde ich sagen, ja gut, dann ist es eben, dann funktioniert es eben nicht und dann ist eben, dann bleibt immer noch die Luftwasserwärmepumpe, ne? So.
Aber jetzt sag, also es klingt jetzt irgendwie so, ich stelle mir das viel komplizierter vor, als du das jetzt gerade so erzählst. Es klingt so einfach aus deinem Mund. Du sagst so, ja, da stehen ein paar Kollateralschäden, da kommt dann halt der 5-Tonner-Bohrer und dann kommt eine Genehmigung und easy peasy. Also ist das wirklich so?
Ja, das ist so. Das ist im Grunde genommen, ist das so, ne, das ist hier so ein nettes Event in der Straße natürlich auch. Da steht dieses riesen Bohrgerät dann bei uns auf dem Hof und alle Nachbarn sind natürlich neugierig, was machen die denn da? Aber das ist im Grunde genommen so eine Zweitagesaktion. Ne? An einem Tag wird im Grunde genommen das ganze Bohrgerät eingerichtet, wird aufgestellt, eingerichtet und nächsten Tag wird gebohrt. Ne? Und da werden immer von oben werden dann immer die einzelnen Rohre eingeführt und in dem Fall so bis 150 Meter. Und ja, 150, das ist wow. Und das ist eine Tagesaktion. Und dann, wie gesagt, da wird ja dann mit Wasser gespült und. Also es gibt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schweinerei hier und da so, ne? Das ist nun mal so. Und dieser Bohrschlamm muss irgendwie im Container und dann schwappt auch mal was über und so. Aber das ist ja so, ich meine, wir haben ja nun mit Bauen zu tun und sind da ja auch jetzt nicht so zimperlich. Und das natürlich irgendwie da, was weiß ich, im Umkreis da von 5 Metern da, wenn dann da rumgetrampelt wird und natürlich der Garten so ein bisschen in Mitleidenschaft gerät. Ich weiß, dass ich da mit denen, ich bin ja nun selber kein Gärtner und aber die natürlich so ihren Garten immer so ein bisschen hätscheln, dass die natürlich dann immer so ein bisschen sensibler sind, wenn man dann so ein bisschen was platt trampelt. Ne? So, und das ist, aber das wächst sich alles zurecht, ne? Das ist in einem Jahr sieht das kein Mensch mehr, ne? Das ist, also von daher finde ich irgendwie, das ist ja wie überhaupt mit allen Dreckaktionen, die man ja so beim Bauen hat. Das ist nun mal so, es ist ein bisschen Dreck und es ist auch laut an dem Tag, ne? Aber das ist nach einem Tag auch oder nach 2 Tagen ist das gegessen, ne? Das ist irgendwie nicht der Rede wert. Und jetzt.
Okay, und wenn ich jetzt, wie tief, du hast jetzt 150 Meter gesagt, wieso muss ich so tief oder kann man auch das aufteilen?
Ja, das ist ja immer eine Frage, also das ist, in der Regel wird ja so bis 100 Meter gebohrt und es geht darum, jetzt muss ich mal eben ganz kurz, man hat 50 Watt pro Meter. Mhm. Wärmeleistung. 50 Watt pro Meter, ja, so, das ist so ein Faustwert. Das heißt, bei 150 Meter sind wir bei 7,5 kW. Und dann ist dann letztlich die Frage, so, mache ich eine zweite Bohrung? Darf ich überhaupt so tief? Ne, kriege ich für die Tiefe eine Genehmigung hier? Das ist auch nicht überall der Fall. Und dann muss man halt eine zweite Bohrung setzen. Das ist aber die zweite Bohrung, ist nicht doppelt so teuer wie die erste, aber es ist dann eben logistisch, da müssen diese beiden Bohrsysteme dann zusammengeführt werden, ist ein bisschen aufwendiger und wie gesagt, dann mit, wenn das mit einer Bohrung hinhaut, dann ist es eben etwas einfacher. Ne? So. Mhm. Aber im Grunde genommen, und die muss ich dann auch, ich muss ja die beiden Bohrungen 6 Meter voneinander entfernt haben, ne, damit die beiden Bohrungen sich nicht gegenseitig die Wärme klauen. Ne? Und das heißt, ich habe auch dann eben noch eine entsprechende längere Leitungsführung zu meiner Heizung hin. Ne? Das ist dann nochmal also die Infrastrukturmaßnahmen oder das, was dann am Rande eben noch notwendig ist, das ist etwas aufwendiger. Aber auch das ist, ne, reden wir auch wieder über eine Tagesaktion oder eine Zweitagesaktion. Also daran scheitert das auch nicht. Aber ich brauche natürlich dann mehr Platz nochmal auf meinem Grundstück. Und wenn ich es mit einer Bohrung hinkriege, dann ist doch gut.
Und, aber, ja, oder Robin, willst du?
Naja, mich würde interessieren, ob, jetzt hast du ja erzählt, das mit dem Garten, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, du sagst jetzt, macht mir nichts aus mit dem Garten, finde ich ja super. Gibt's, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der da keine Lust hat, dass der ganze Garten umgewühlt wird, wenn man da so viel Liebe reingesteckt hat. Da muss ich mal für alle Menschen mit dem grünen Daumen da draußen, die verstehen mich jetzt, ja, wenn da irgendwie also
Also,
ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt, das muss dann jeder für
genau so
sich
ist es.
entscheiden.
Also, ich glaube auch, man muss das jetzt nicht bewerten und muss das eine abwerten, das andere aufwerten. Das ist gar nicht das Thema, sondern es ist ja einfach, ich kann doch jemanden im Vorfeld die Rahmenbedingungen erklären. Und ich sage, was passiert hier? Kommen wir da mit dem Bohrgerät rein? Hat das überhaupt, haben wir genug Aufstellfläche? Passt das mit den Abständen zum Haus, zur Grenze hin? Wie hoch sind die Kollateralschäden? So, und dann ist das eine Abwägungsfrage. Und dann kann man das ganz einfach, ganz normal, kann man das diskutieren. Und wenn jemand sagt, nee, und ich weiß eben auch gerade so bei Älteren, die dann eben so noch mehr in ihrem Garten hängen und auch einfach ja nicht mehr so stressresistent sind, was einfach so Bauarbeiten angeht, dann sagt man, ja, dann ist das eben so. Das macht ja nichts. Dann nimmt eine Luftwärmepumpe, dann ist immer noch besser als gar keine Wärmepumpe. Ne? So, das ist, wenn es eben möglich ist, dann halte ich die Erdwärmepumpe für die sinnvollere Maßnahme. Aber wenn es dann eben nicht der Fall ist, dann muss man doch irgendwie jetzt auch nicht irgendwie piepssicher werden als der Papst. Ne?
Ja, finde ich super. Und das ist auch aber sehr langfristig, wie ich auch raushöre. Und also das ist was mir zum Beispiel wieder total gefällt. Also ich finde den Gedanken gut, dass das wirklich was für 100 Jahre ist, ja. Und nicht nur, ich gucke jetzt mal, dass ich die nächsten 10, 20 Jahre über die Runden komme. Also das ist natürlich ein
Naja, das ist ja der
Riesenvorteil für
Vorteil eben.
viele Generationen
Ja, das
sogar.
Außengerät geht auch nach 15 oder 20 Jahren kaputt, ne? Das ist einfach so. Und aber die Erdwärme kann ich dauerhaft nutzen, ne? Das ist, also, das muss man sich auch manchmal so klar machen. Aber wie gesagt, es ist alles in allem, ist es eben im Vorfeld in der Installationsphase etwas aufwendiger. Aber es ist langfristig die sinnvollere Lösung, ne?
Sag mal, musstest du dann eigentlich auch noch an dem Haus noch was anpassen?
Nö,
Oder also mussten da
nö,
noch irgendwelche
nö,
Baumaßnahmen
überhaupt nicht,
stattfinden?
überhaupt nicht.
Das.
Das ist ja, das, die Erdbohrung, die ist ja 3 Meter vom Haus entfernt. Und da gibt es auch jetzt nicht irgendwie ein Problem, dass das mit den Fundamenten oder irgendwas, das ist, ne, man hält da einen gewissen Abstand. Und es ist ja, geht ja auch nur um eine punktförmige Bohrung. Und also da kann überhaupt nichts passieren. Also man macht sie natürlich irgendwo möglichst nah am Haus, damit jetzt sich der Weg, ne, von der Bohrung zur Wärmepumpe oder in den Keller rein möglichst kurz ist. Ne? So, ne? Aber ich kann die eigentlich, ich kann sie überall hinbauen.
Jetzt hast du aber das Problem, dass eine Wärmepumpe relativ viel Strom braucht und vor allen Dingen im Winter braucht die viel Strom, dann wenn sie nämlich viel heizen muss. Hast du denn eine PV-Anlage, um das irgendwie so ein bisschen da die Stromkosten im Griff zu kriegen? Oder
Also,
hast du noch andere Möglichkeiten, irgendwie Wärme zu erzeugen bei dir zu Hause?
ja, ich habe noch
Also Heizstab, Solarthermie, irgendwie solche Sachen?
ich habe noch so einen Heimtrainer, der noch 50 Watt noch. Nein, war ein Scherz. Also,
Der erzeugt doch
alles gut,
Energie, wenn du da genug
alles gut, genau. Ne?
strampelst.
100, wir wissen ja, 100 Watt kann so ein Mensch leisten, aber da hast du ziemlich viel zu strampeln. Ne? Also, jetzt, also. Wir haben im Vorfeld, das im letzten Jahr, wir hatten auf dem Vorderhaus hatten wir ohnehin schon eine 4 kW Photovoltaikanlage und dann haben wir hier aber hinten auf unserem Neubau haben wir eine Bestandsanlage aus dem Jahr 2001. Das war ja noch so in der Anfangsphase des EEGs. Die haben wir ja zurückgebaut und haben dann ja, gut 10 kW nochmal im letzten Jahr installiert, sodass wir alles in allem, dass wir so um die 14 kW Leistung haben. Die hintere Anlage ist aufgrund des Pultdaches, was nach Süden geöffnet ist, hat es sogar eine leichte Nordlage, sodass wir dann auf diesem flach geneigten Dach die Anlage in Ost-West-Richtung so aufgeständert haben. aber und jetzt die nicht so eine optimale Leistung hat wie die nach Süden ausgerichtete Anlage auf dem Stalldach vorne. Aber das macht nichts, weil das ist so, die Photovoltaik ist mittlerweile so günstig geworden, dass man sagen kann, auch wenn sie nicht optimal ausgerichtet ist, pack so viel drauf, wie du kannst, kannst nichts falsch machen. So. Und ja, und dann haben wir das im letzten Jahr, haben wir dann im Vorfeld eben diese Bestandsanlage erweitert, sodass wir 14 kW etwa haben. Und wenn ich jetzt nur nach einem Jahr, wir sind jetzt, haben jetzt die neue Anlage etwa ein Jahr drauf, wir produzieren mit diesen 14 kW aufgrund dieser etwas ungünstigeren Ausrichtung, ja, circa 10.000 Kilowattstunden. Und ich habe jetzt so, ich war eben noch im Keller, habe nochmal abgelesen, was hat die Wärmepumpe denn gebraucht im letzten Winter? Das waren etwa 4.500 Kilowattstunden, so, die die Wärmepumpe gebraucht hat. Dann haben wir noch Hausstrom hier, alle zusammen etwa nochmal 3.000 Kilowattstunden. So, also alle zusammen, wir haben na 7.500, 8.000, na 3.500, 4.500, ja 8.000 Kilowattstunden brauchen wir, 10.000 produzieren wir. Wir haben natürlich eins, wir haben tatsächlich jetzt, wenn ich dann so mal mir das so angucke, dann haben wir die Wintermonate November, Dezember, Januar, Februar, hängen wir überwiegend am Netz. Also das ist einfach so, da haben wir vielleicht eine Deckungsquote, die liegt irgendwo zwischen 5 und 10% maximal. Also da muss man sich nichts vormachen. So, dann jetzt ab März sind wir wieder völlig autark und bis November sind wir es quasi auch. Ne? Und gut, nun haben wir natürlich auch so ein bisschen sehen zu, dass wir manche Dinge so ein bisschen steuern, dass man halt manche, was weiß ich, eben dann wäscht, wenn der Strom da ist, also tagsüber und wenn es nicht unbedingt und die Kapazität des Speichers dann, was weiß ich, in die Wärmepumpe geht. Also man kann ja so ein paar Sachen, wenn man da so ein bisschen Lust zu hat, kann man die ein bisschen steuern. Das sind aber dann immer nur so im, ah ja, mehr oder minder im Promillebereich. Wir müssen uns da nichts vormachen jetzt, ne? Also wir haben dieses Winterloch ist einfach da. Und wir sind von der Bilanz her eben, was weiß ich, haben wir 20%, gut 20% produzieren wir mehr, als wir insgesamt verbrauchen. Das heißt, wir wären quasi übers Jahr betrachtet klimaneutral oder mehr als das. Und aber im Winter, ja, es bleibt dieses Loch einfach da, ne? Es gibt.
Also dieses November war ja, oder Februar war ja dieses Jahr auch schon relativ gut. Hast du dich
Aber
wahrscheinlich
ziemlich kalt auch.
gefreut.
Aber März war gut.
Ja, war kalt, ne?
März war
Aber war
gut. Ja,
immer
aber gut.
schön Sonnentag.
Das weiß man ja, dass es so ist. Und da aber jetzt aufgrund der Tatsache, natürlich haben wir auch einen großen Speicher, bin natürlich auch.
Also einen Stromspeicher hast du auch. Und Solarthermie habt ihr auch noch oder nicht?
Ja,
Nee.
also ganz kurz. Wir haben noch eine alte Solarthermieanlage auf dem Dach gehabt. Und die haben wir immer noch. Und wir haben auch, und diese Solarthermieanlage hatte zum Beispiel noch einen 500-Liter-Speicher. Wir sind ja hier drei Haushalte und da ist es ja ein bisschen, ne? So, jetzt haben wir, jetzt war diese Frage, als wir jetzt das jetzt alles umgerüstet haben, was machen wir mit der alten Solarthermieanlage? Jetzt haben wir Folgendes gemacht, und das war eigentlich eine ganz schlaue Lösung. Wir haben diesen Solarthermiespeicher, also das war ja ein reiner Warmwasserspeicher, den haben wir zu einem Heizspeicher umfunktioniert. Also das ist jetzt der Pufferspeicher für die Wärmepumpe. Und der wird auch bespeist durch die Thermieanlage. Wobei auch da das, was wir im Winter da reinkriegen, auch relativ gering ist. Da darf man sich auch nichts vormachen. Und wir haben dann allerdings, diesen Speicher eben umgebaut von einem ja, Brauchwasserspeicher in einen Heizspeicher, sodass wir natürlich da jetzt Heizungswasser drin haben und das nicht mehr als Trinkwasser zu nutzen ist. Und jetzt haben wir dann dafür einen externen Wärmetauscher fürs Trinkwasser. Ne? Also wir haben über das.
Was auch wieder Strom braucht. So tief wollte ich gar nicht
Okay,
reingehen. Also du
okay.
hast eine Solarthermieanlage, du hast eine Photovoltaikanlage, du hast einen
Ja,
Stromspeicher,
ja.
und dann hast du jetzt bei so einer Wärmepumpe, die mit Tiefenbrunnen ist, denn irgendwie auch sehr hohe Wartungskosten, weil das ist auch immer so ein Thema, was die Leute fragen. Ist das irgendwie teuer, wenn man sich sowas installiert? Bei einer Gasheizung muss ja jedes Jahr einer kommen.
Also, natürlich wird auch bei der Wärmepumpe wird auch da eine Wartung anfallen. Ich weiß ehrlich gesagt im Augenblick gar nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass die Wartung letztlich von der Heizung, also von der alten Brennwertheizung und der Wärmepumpe mehr oder minder kostenneutral ist. Was man spart, ist. Und das ist ein großer Vorteil. Man spart zum Beispiel den Schornsteinfeger und man spart auch natürlich die Grundgebühr beim Gasanschluss. Wir haben auch den Gasanschluss zurückbauen lassen. Also jetzt, ne, der ist gar nicht, den gibt es nicht mehr. Das lässt sich natürlich hier unser Energieversorger hier in Oldenburg auch was kosten. Ne? Also das kostet nochmal 950 Euro, um so einen Gasanschluss zurückzubauen. Aber ja, man möchte es aber auch loswerden. Ne? Man möchte da eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Und dann ist das eben so. Dann kostet das halt. Ne?
Okay, also dann hast du gesagt, jetzt Wartungsvertrag, weißt du, hast du gar nicht dafür, weil es im Grunde funktioniert das Ganze ja auch umgekehrt wie ein Kühlschrank, ne?
Ja, es wird, also
Da
ganz
kann jetzt
kurz,
auch nicht so wahnsinnig viel kaputt gehen
der
wahrscheinlich.
Vorteil ist ja der, also unser Heizungsbauer hat ja. Eigentlich auf seiner App hat er seine sämtlichen Wärmepumpen drauf und sieht zum Beispiel auf seiner App, ob wir irgendwie eine Fehlermeldung haben. Ne? Also könnte tatsächlich, wenn bei uns die Heizung nicht läuft, dann kriegt er sofort eine Mitteilung, dass es hier einen Fehler gibt. So, und kann sich dann, wenn er dann nicht gerade Wochenende hat, dann kann er auch mal eben vorbeikommen, ne? Wenn er denn kommt. Aber nein, also das ist da, also ich sehe da jetzt irgendwie keine größeren Probleme drin und würde sagen, das sind einfach diese, also auch was die Technik angeht, in Verbindung auch mit der Elektronik, ist es wahrscheinlich ähnlich zu sehen wie auch so ein Auto, ne? Wie man sagt, okay, da kann immer mal wieder irgendwas dran sein und. Also auch da gibt es immer mal wieder eine Wartung und es sind so Selbstverständlichkeiten, die hat man aber im Kopf, das weiß man eigentlich. Und da jetzt so zu tun und sagt, das ist völlig wartungsfrei und. Also es gibt diese mechanischen Teile und wir haben auch schon bei Wärmepumpen auch schon Probleme gehabt, dass die Kompressoren zu laut waren oder sonst wie. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie als Problem ansehen, sondern das fällt so in den ganz normalen technischen Verschleiß halt, ne?
Hättest du denn die Wärmepumpe gebaut, wenn du gar keine Photovoltaikanlage gehabt hättest, oder hättest du es trotzdem gemacht? Weil das für die Wirtschaftlichkeit ist
Also,
das ja doch ein erhebliches Teil, dass du ein bisschen über die Hälfte des Jahres warm Wasser machen kannst mit Wärmepumpe beziehungsweise
naja, gut, war.
Solarthermie, und die Photovoltaik spart dir dann im Grunde dann höhere Stromkosten,
Ja,
oder?
das sind, also ganz kurz, das hat sich für mich diese Frage ja sowieso nicht gestellt, weil wir haben hier schon auf dem alten Vorderhaus, da hatten wir schon 1993, hatten wir da schon die erste Photovoltaikanlage. Ich glaube, hier die allererste im Stadtteil. Die natürlich damals noch horrenden Preis hatte und also was weiß ich, da kosteten damals noch 2,5 kW, kosteten noch 60.000 D-Mark, ne? Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber gut, das war eine Überzeugungsfrage. Und ja, und ihr wisst ja nun auch, dass sich die Photovoltaik in den letzten Jahren ja kontinuierlich weiterentwickelt hat, was so ihre, also A, was das Sinken des Preises angeht bei gleichzeitigem Steigen der Effizienz. So, also es gibt ja keine Technologie im ganzen Baubereich, die sich ja so kundenfreundlich entwickelt hat, wie die Photovoltaik. Also wir haben auch, egal ob wir über Wärmedämmung reden, über sonst irgendwas, nichts rechnet sich so wie Photovoltaik. Und das ist eigentlich schon seit langem so. Es gab ja, was weiß ich, 2001, als das EEG letztlich in Kraft trat, diese relativ hohen Einspeisevergütungen, da hat sich das alles schon gerechnet und jetzt auch selbst mit den 8 Cent, die es noch jetzt gibt und in Verbindung mit dem Batteriespeicher, kommt eigentlich ziemlich gut klar mit einer Photovoltaik. Also wer heute keine Photovoltaik aufs Dach baut, ist eigentlich nur blöd. Ich durfte hier alles sagen.
Ja, du darfst alles sagen. Du darfst,
wir haben Ingo vorher gesagt, er darf alles sagen, und das ist auch genau richtig so. Und deswegen sind da auch solche spitzen Aussagen erlaubt, und ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen. Jetzt wollen wir aber mal so, um so in den letzten Themenblock zu kommen, mal so ein bisschen auch das große Ganze nochmal betrachten. Jetzt haben wir ja viel im Detail über deine Lösung da geredet. Aber wie gesagt, die Luftwärmepumpe ist ja nun mal so die beliebteste, wenn man so will. Welche Rolle siehst du denn jetzt für die Sole-Wärmepumpe in der zukünftigen Wärmeversorgung?
Naja, das regelt sich über die individuellen Möglichkeiten, Erdwärme zu nutzen. Ne, ich kann das ja nicht, wenn die Rahmenbedingungen nicht da sind, dann geht es einfach nicht. So. Das ist, das hat man ja, was weiß ich, eine halbe Stunde guckt man sich das Grundstück an, redet mit den Leuten und, dann weiß man eigentlich Daumen hoch oder Daumen runter. So, das ist einfach, und es gibt manche Situationen, da geht es eben nicht oder man darf es gar nicht. So, ja, dann ist das so. Ist aber auch nicht schlimm. Ne, dann kann man das einfach, also wie gesagt, es ist die effizientere Lösung. Und ich halte es für die bessere Lösung auch. Aber wenn es eben nicht geht, geht es nicht. Und dann finde ich und ich kann jetzt nicht das Potenzial abschätzen. Ich würde mal sagen, wir könnten wahrscheinlich wesentlich mehr Erdbohrungen könnten wir einbauen. Aber das Problem ist Folgendes dabei auch. Wir haben ja, ihr wisst es ja, wir haben ja im Augenblick diese Fördersätze. Da gibt es ja diese Höchstgrenze für ein Einfamilienhaus. Bei uns war das ja anders. Wir haben ja 4 Wohneinheiten, kriegten wir eine höhere Förderung. Wir kriegten irgendwie insgesamt, was weiß ich, für die erste Wohneinheit so und so viel, für die nächste etwas weniger, übernächste auch. Und das heißt, bei uns war jetzt die Erdbohrung voll mit in der Förderung drin, weil wir so viele Wohneinheiten haben. Für ein Einfamilienhaus ist es aber so, da ist die maximale Förderung, glaube ich, 30.000 Euro. Und wenn man weiß, eine Luftwärmepumpe kostet irgendwie roundabout 25.000 Euro, ne, plus minus, also jetzt, ne, nicht, wir reden jetzt nicht über 1.000 Euro mehr oder weniger oder 2.000. Und die Erdwärmepumpe ist immer drüber, die ist immer eher so bei 35, 36, 38.000, so mit der Bohrung zusammen. So, das natürlich dann, und das ist ja das Tragische auch bei uns in der Gesellschaft, dass dann die letzten 8.000 Euro nicht mehr gefördert werden. Und dann geht auf einmal gleich die rote Lampe an und sagt, wird nicht mehr gefördert. Der Rest, die letzten 8.000 werden nicht gefördert, also will ich das auch nicht. Das ist ja so eine Unsitte, die mittlerweile bei uns ja hier so sich so breit gemacht hat. Alles, was nicht gefördert ist, will ich nicht. So. Und das ist, da ist dann immer so ein bisschen auch mal jetzt so ein denk doch mal nach Seminar dann immer notwendig. Also ich bin ja auf der einen Seite Architekt, aber ich bin eigentlich zu 50% meiner Arbeitszeit bin ich eigentlich Therapeut.
für die Wärmepumpe oder für die Besitzer?
Für die Eigentümer, ne? Das ist einfach so. Ja, weil es einfach diese Enge, ne? Und es kursieren ja so viele Dinge auch im Netz und sonst wie. Und diese ganzen verkürzten Informationen, so rechnet sich nicht und bringt's nicht und. Also dieses, es ist ja alles so verkürzt. Und ich denke immer so, wir reden eigentlich über eine ziemlich langfristige und sinnvolle Investition. Und jetzt lasst uns doch mal ein bisschen die Zeit nehmen und da mal in Ruhe abwägen, so was macht eigentlich Sinn, was passt hier. Und dann gibt es auch vielleicht noch Summen, wo ich sage, das ist außerhalb der Förderung. Na und dann ist das eben außerhalb der Förderung. Ne? Das ist immer wieder diese Geschichte mit dem ne, Kaffee to go oder eine halbe Schachtel Zigaretten oder das ist ja bei dem, was ja Zigaretten heute kosten, das, ne? Also eine Schachtel Zigaretten am Tag sind 3.500 € im Jahr. Ne, muss man sich nur mal
Deswegen hört
hört
auf zu
auf zu rauchen,
rauchen.
genau so. Aber nein, aber das ist genau
Teuer.
das, wo wir, also diese Diskussion, die wir momentan führen, die ist völlig schräg. Ne? Dann also regen sich die Leute auf. Ich hatte letzte Woche eine Diskussion mit meiner Bäckersfrau, wo sie sagte, wir haben die Preise gerade um 10 Cent erhöht. Was glauben Sie, was hier los ist? Ne? Und ich denke, nee, in Deutschland wird im Durchschnitt noch 15% fürs Essen ausgegeben. Das ist nicht mehr das Thema. Und wenn ich so sehe, was die Leute ausgeben für Flugreisen, für sonst was, für Autos und für Schnickschnack auch beim Bauen, dann finde ich immer, dann muss man so die Kirche im Dorf lassen. Da muss man immer sagen, so nach dem Motto, ihr gebt überall Geld für aus und fragt überhaupt nicht nach. Und das, wenn ihr mal wirklich mal nachrechnen würdet, wie viel Geld ihr für Schnickschnack und Schnöselkram und Konsum und neues Handy und sonst was ausgibt, dann seid bitte mal fair. Und dann reden wir über eine langfristige Investition, die wir jetzt zurückrechnen auf einen Tag. Und da kommt wirklich, da kommen marginale Beträge bei raus. Also das ist leider so, dass dieses, also in Deutschland ist das Rechnen kurz- und langfristig nicht so sonderlich verbreitet.
Ja, deswegen machen wir ja den Podcast hier, um hoffentlich diese Botschaft weit zumindest im deutschsprachigen Raum hinauszutragen, damit, ja, ich denke mal schon, das soll ja auch genau zum Denken anregen, zum Selbstreflektieren. Das finde ich sehr gut. Ich würde mal sagen, aufgrund der Zeit müssen wir langsam Richtung Ende kommen, Felix. Willst du vielleicht das große Finale einleiten oder soll
Genau.
ich es machen?
Nö, alles gut. Ja, Ingo, ich danke dir ganz herzlich. Also wir haben mitgenommen, dass eine Tiefenbohrung durchaus sinnvoll ist und dass sie nicht überall stattfinden kann und man sich natürlich auch mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen kann. Und jeder, der noch keine PV-Anlage auf dem Dach hat, der ist einfach ein Idiot. Das haben wir auch gelernt. Also bitte
Laut Ingo,
PV-Anlagen aufs Dach.
nicht, wir würden
Nee,
sowas niemals
laut
sagen.
Ingo. Das würden wir sozusagen euch ans Herz legen, darüber dann sozusagen als erstes nachzudenken, nämlich wenn man den eigenen Strom anfangen zu machen und dann mit dem Strom einen Teil zumindest dann auch die eigene Wärme zu produzieren und sich unabhängig von fossilen Energieträgern wie Gas und Öl zu machen. Das war im Grunde deine Hauptmotivation hier bei dem Umbau mit einer Wärmepumpe mit Tiefenbohrung. Also ganz herzlichen Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in die Kosten, warum du das gemacht hast, worüber wir alle vielleicht auch ein bisschen nachdenken sollten und diese Sachen auch gerne bei uns in die Kommentare schreiben. Schreibt uns auch gerne E-Mails, aber Daumen hoch da lassen und ein Abo ist natürlich Pflicht, weil Ingo werden wir hier bestimmt nochmal wiedersehen, wenn es um das Thema Energie sparen und Kosten senken im Hausbau geht, wie man vielleicht auch Gebäude auch gut sanieren und günstig sanieren kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir ihn nochmal hier haben. Professor Ingo Gabriel, ganz herzlichen Dank an dich. Du hast auch viele Bücher geschrieben. Googelt ihn einfach mal. Wir packen euch einen Link hier in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.
Ja, ich bedanke mich auch. Also, macht's gut. Tschüss.